Lesezeichen. Zuhören, schmunzeln, entdecken, genießen. Wir lesen Geschichten für Sie. Auf ERF Plus.
Jahrelang hat Gertraud Schöpflin vergeblich auf Nachwuchs gewartet. Weil sie und ihr Mann nicht ohne Kinder leben wollen, bewerben sie sich als Adoptiveltern. Heute sind sie eine sechsköpfige Familie. Wie es mit ihrem Mutterglück angefangen hat, das hören Sie heute im Lesezeichen. Herzlich willkommen, sagt Simone Nickel. Eine Badewanne voll Glück heißt das Buch von Gertraud Schöpflin. Es ist im Brunnen Verlag erschienen. Der Buchtitel lässt eine rundum glückliche Geschichte vermuten. Aber Gertraud Schöpflin erzählt auch von den schwierigen Erfahrungen als ungewollt kinderlose Ehefrau und später als überforderte Mutter. 8 Jahre warten sie und ihr Mann Hans-Peter auf Nachwuchs. Ihr allmonatliches Hoffen endet jedes Mal mit einer großen Enttäuschung. Die Journalistin und Lehrerin trauert und klagt. Schließlich findet sie Frieden. Gott umhüllt sie mit seinem Trost. Gertraud und Hans-Peter werden aktiv und melden sich bei einer Adoptionsvermittlungsstelle. Nach einer gründlichen Überprüfung gelten sie als mögliche Adoptiveltern, was nicht heißt, dass es zu einer Vermittlung kommen wird. Doch eines Tages erhalten sie tatsächlich eine Anfrage. Die schwäbische Autorin liest nun selbst aus ihrem Buch.
Sind Sie bereit, sich einer offenen Adoption zu stellen? Die Mutter darf sich die Eltern aus 3 Paaren aussuchen. Die Stimme des Sachbearbeiters vom Jugendamt am Telefon klingt sachlich. Wie betäubt rufe ich nach meinem Mann im Wohnzimmer. Sind wir bereit? Ich presse meine Hand auf den Telefonhörer und erkläre ihm hastig die unerwartete Anfrage der Adoptionsstelle aus dem Landratsamt. Hans-Peter nickt mit großen Augen. In dem Moment, als ich den Hörer auflege, fallen mir die Worte einer Gastsprecherin aus den USA ein. In einem Jahr, wenn ich wiederkomme, werdet ihr ein Kind haben. Das hatte sie im Januar gesagt. Nun war es Mitte Dezember, fast 12 Monate später. Im Sommer hatte ich ihre Worte ad acta gelegt. Ich hatte ihre Ankündigung ohnehin nur mit größter Vorsicht in meinem Gedächtnis gespeichert, nachdem ich erlebt hatte, dass solche Impulse während einer Gebetszeit nicht immer zu 100% vom Himmel sind. »Vergib ihr und vergiss es«, hatte mir jemand im Sommer geraten. »Es war ihr Wunsch für euch, aber nicht unbedingt etwas, das Gott euch ausrichten ließ.« Also hatte ich der alten Dame vergeben und es vergessen. Nun starrte ich ungläubig meinen Mann an und wiederholte die Anweisungen des Sozialarbeiters. Sollten diese Worte etwa doch von Gott inspiriert gewesen sein? Sie wurden uns zu einer Zeit gesagt, als das Kind noch nicht einmal im Leib seiner Mutter war. Diese Worte sollten sich in den nächsten Monaten als bitter notwendige Wegzehrung durch eine emotional aufreibende Zeit erweisen. Angespannt trippeln wir im Gang der Behörde auf und ab. Im Zimmer stellt sich bereits ein anderes Ehepaar vor. Wir wissen, wie man sich um eine Arbeitsstelle bewirbt. Doch um ein Kind? In meiner Hand halte ich ein paar Fotos, unter anderem eines, das ich erst ein paar Tage zuvor erhalten habe. Es zeigt mich inmitten der ABC-Schützen, die ich als Lehrerin im Sommer übernommen habe. Dann geht die Tür auf. Das andere Bewerberpaar verlässt das Zimmer und drückt sich im engen Gang an uns vorbei. Wir treten ein. Ich bin überrascht über die hübsche Frau, deren langes Haar fast bis zu ihrem runden Bauch herabfällt, der sorgfältig unter einem weiten Pullover verborgen ist. Sie blickt mir mit großen braunen Augen nervös entgegen. Neben ihr sitzt ein blasser junger Mann, ihr Freund, der Vater des Kindes. Noch während des Gesprächs entscheiden sich die beiden für uns als Eltern ihres Kindes. Die Szene ist so unwirklich, dass wir nicht glauben, sie zu erleben. Julia stellt drei Bedingungen. Das Kind sollte Tom heißen, ein eigenes Zimmer haben und nicht in Armut aufwachsen. Und sie wollte es ab und zu besuchen dürfen. Wir willigten ein. Sie besichtigte am nächsten Tag unsere Wohnung und ging anschließend zur Entbindung ins Krankenhaus. Der Kaiserschnitt geschah unter Vollnarkose. Wie abgesprochen, wurde ihr das Baby nicht gezeigt, sondern sofort auf die Entbindungsstation gebracht. Es war eine Woche vor Weihnachten. Am Tag nach der Geburt gehen wir mit klopfendem Herzen ins Krankenhaus, um das Kind kennenzulernen. »Rechnen Sie damit, dass es scheitert!« Mit diesen Worten kommt uns der Sozialarbeiter aufgeregt im Gang entgegen. Julia hat sich das Kind bringen lassen und hält es seitdem im Arm. Noch will sie es abgeben, aber, ach, kommen Sie mit. Es gibt Momente, da steht die Erde still. An Hans-Peters Hand betrete ich leise das Klinikzimmer. Nur im Schein einer Leselampe sitzt sie im Bett und blickt auf das Bündel in ihrem Arm. Es ist ein Bild wie gemalt. Maria mit dem Kind an der Krippe im Stall von Bethlehem. Was will ich hier, denke ich. Einer Frau ihr Kind wegnehmen? Es ist unerträglich. Wir stören hier. Am liebsten will ich flüchten. Sie blickt auf. Hier, da ist er, sagt sie mit heiserer Stimme und gibt ihn mir. Ich denke, ich bin im falschen Film. Die Handbremse meiner Gefühle halte ich fest umklammert, als ich meinen Sohn zum ersten Mal auf den Arm nehme. Ist der klein, ist mein einziger Gedanke. Er wurde 4 Wochen vor dem Geburtstermin entbunden. Seine Mutter hatte ihre Schwangerschaft bis dahin verheimlicht. Ihre Familie weiß nicht, dass sie im Krankenhaus ist. Obwohl der Ausgang des Adoptionsverfahrens unklar ist, gehen wir eine Woche vor Weihnachten jeden Tag ins Krankenhaus. Mein Chef hält die Luft an, als ich ihm andeute, dass ich vielleicht nach den Ferien in Mutterschutz trete. Ich erhalte auf der Entbindungsstation einen Crashkurs in Babypflege, Füttern, Wickeln, Wiegen. Nebenher organisieren wir mit Hilfe von Freunden Bettchen, Kleider und Fläschchen. Wir leihen alles. Noch ist nicht klar, ob wir dieses Kind jemals mit nach Hause nehmen, geschweige denn adoptieren können. Julia hat das Kind Tag und Nacht auf dem Arm. Es zerreißt uns fast das Herz, sie zu sehen. Der leibliche Vater lässt sich nicht blicken. Er ist zum Snowboarden gefahren. In einem Jahr werdet ihr ein Kind haben. Nur diese Worte und der Gedanke, dass Gott seine Hand über uns hält, tragen uns durch diesen Wahnsinn. Wir wissen nicht einmal, wie wir beten sollen. Herr, mach, dass sie mir ihr Kind gibt. Völlig unpassend. Also beten wir, Herr, dein Wille geschehe, und sind zum Loslassen und zum Empfangen bereit. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien sollen wir den Jungen abholen. In der Zwischenzeit durften wir noch einen Vornamen für das Kind als Zweitnamen auswählen. Wir nennen ihn Levi. Das bedeutet auf Hebräisch mein Herz, sowie dem Bunde anhänglich. Und tatsächlich wird Levi das Kind unseres Herzens, mit dem uns kein Blut, sondern ein Herzensbund verbindet. Julia übergibt mir ihren Sohn persönlich. Das Jugendamt will es so. Eine bewusste Übergabe von Mutter zu Mutter. Es ist ihr Wille und ihre Entscheidung, ihn abzugeben. Auch noch nach 7 Tagen. Das Jugendamt hat ihr mehrere Lösungen angeboten, bei denen sie ihr Kind hätte behalten können. Sie hat abgelehnt. Ich sehe sie heute noch durch den Gang davongehen, mit ihrer schwarzen Tasche in der Hand. Sie dreht sich nicht mehr um nach mir und ihrem Kind. Später erzählt sie mir, dass es der schlimmste Moment ihres Lebens war. Und für uns? Ich lege dieses wunderschöne Baby mit dem dunklen Flaum zu Hause auf mein Bett, kniee vor Gott nieder und kann nur noch weinen. Wir sind überwältigt. 2 Tage später ist Heiligabend. Unsere Freunde in der Gemeinde können es nicht fassen. Innerhalb einer Woche sind wir Eltern geworden. Kaum einer hat es gewusst.
Schon früh vermittelt Gertraud Schöpflin ihrem Jungen, dass sie ihn adoptiert haben. Julia, Levis leibliche Mutter, kommt anfangs regelmäßig zu Besuch. Die Beziehung zum Vater des Kindes zerbricht. Später heiratet Julia und gründet eine eigene Familie. Ihre Besuche werden seltener und hören dann ganz auf. Aber an Levis Geburtstag ruft Julia an. Heute schreibt sie an ihren inzwischen 21-jährigen Sohn Kurznachrichten. So erzählt es Gertraud Schöpflin in ihrem Buch und schildert anschließend eine unvergessene Szene mit dem damals 3-jährigen Levi.
Mein Kind hängt wieder mal am Zaun. Es drückt sein kleines Gesicht ins Drahtgeflecht, während sich die kleinen Hände darin festkrallen. Neben ihm steht sein kleines Planschbecken, frisch gefüllt. Die Boote sind zu Wasser gelassen und schaukeln. 3 Mann Besatzung treiben noch verloren auf dem Wasser. Die Sonne scheint. Der Schirm steht im richtigen Winkel. Es kann losgehen. Ahoi, rufe ich, nehme die Plastikfigur in die Hand, biege ihren Arm hoch und lasse sie winken. Nur kurz dreht Levi den Kopf zu mir. Dann hält der kleine Kapitän in Badehosen wieder Ausschau nach fernen Ufern. Die Büsche auf der Grenze der kleinen Grundstücke sind frisch gesetzt und erlauben in der Reihenhaussiedlung den Blick in das Leben der anderen. 2 Gärten weiter sind 3 Kinder ebenfalls auf hoher See. In ihrem großen Planschbecken herrscht Wellengang. Sie lachen und johlen, spritzen und quieken. Der Strahl einer Wasserpistole erreicht den Kleinen am Zaun. Levi dreht sich wieder zu mir und blickt mich mit seinen großen braunen Augen an. Der 3-Jährige seufzt. Mama, ich will ein Kind zum Spielen haben. Ich weiß. Ich kenne diesen Satz nur zu gut. Wenn er ihn sagt, spüre ich stets den Schmerz seiner Einsamkeit und meiner Ohnmacht. Wie gerne würden wir ihm und uns diesen Wunsch erfüllen. Doch es steht nicht in unserer Hand. Wunder lassen sich nicht klonen. Und unsere Gebete um ein weiteres Kind sind bislang unerhört geblieben. An diesem heißen Nachmittag müssen wir es aushalten, allein in unseren wenigen Quadratmetern Garten zu sitzen. Die Organisation eines Spielkameraden, sonst von mir sorgfältig geplant, hat in dieser Stunde aus welchen Gründen auch immer nicht geklappt. Ein Blick in den Nachbargarten zeigt mir, dass die Über-den-Zaun-Lösung heute nicht funktionieren wird. Oft ist es für mein Einzelkind die Rettung in der Not. Doch an diesem Tag leiden die Nachbarn mit dem reichen Kindersegen unter Personalmangel. Der Vater ist allein und hetzt mit Handtüchern und Sonnencreme aus dem Wohnzimmer des Reihenhauses. Er setzt seinen Zwillingen die Sonnenmützen auf und schmiert die Älteste nach. Ich wage nicht, ihn zu fragen, ob er auch mein Kind noch an Bord nimmt, und starte einen neuen Versuch, meinen Sohn in unser eigenes Boot zu bewegen. Mit Levis Ankunft waren wir endlich zu einer kleinen Familie geworden. Wir genossen die Idylle von Vater, Mutter, Kind, besonders als klar war, dass dieser kleine Schatz wirklich für immer bei uns bleiben durfte. Doch je älter er wurde, desto unnachgiebiger klopfte der alte Traum wieder an die Türe. Hatten wir uns nicht mehrere Kinder gewünscht? Wie sollte die Familienplanung weitergehen? Levi kam in den Kindergarten. Wir mussten wählen. Sollte ich stundenweise zurück in den Beruf oder sollten wir weiter auf ein zweites Kind hoffen? Nichts geschah. Kein Zeichen vom Himmel, kein Wunder, keine Schwangerschaft. Wir verspürten beide nur den großen Wunsch nach einem zweiten Kind. Aber wie sollte er sich erfüllen? 11 Jahre waren wir inzwischen verheiratet.
Gertraud und Hans-Peter Schöpflin wollen nichts unversucht lassen und unterziehen sich, um vielleicht doch noch schwanger zu werden, einer medizinischen Behandlung. Vergeblich. Sie interessieren sich für eine weitere Adoption. Durch eine christliche Frauenzeitschrift erfahren sie von einem Verein, der sich für Kinderheime in Weißrussland engagiert. Das Gründerehepaar begleitet auch Eltern, die ein Kind aus Belarus adoptieren möchten. Mit ihrer Hilfe bewerben sich Gertraud und ihr Mann beim staatlichen Adoptionszentrum in der Hauptstadt Minsk. Sie werden eingeladen, einen 2,5-jährigen Jungen kennenzulernen. Bisher haben sie nur ein wenig aussagekräftiges Foto des Kindes gesehen. Mit der Übersetzerin Sveta besuchen sie das Kinderheim in Minsk.
Es ist eine Szene wie im Kindergarten. An niederen Tischen, in einer U-Form aneinandergestellt, sitzen Jungen und Mädchen und knabbern an Apfelstücken. Meine Augen mustern fieberhaft jedes Kind. »Und? Wie finden Sie ihn?« lässt mich die Ärztin fragen. Sie deutet mein ratloses Kopfschütteln richtig. »Sie kennen ihn gar nicht?« fragt sie erstaunt. »Das Foto war schwarz«, lasse ich leise übersetzen. »Hier, der ist es«, sie zeigt auf ein Kind. »Welches meint sie nur?« »Der da, am Ende der Reihe«, präzisiert sie. »Das Kind am Ende der Reihe. Sie nennen ihn Schenja. Er ist blond und hat so wundervolle große Augen wie Levi, nur blau statt braun. Noch kaut er ahnungslos an seinem Apfelschnitz.« »Für immer wirst du mit ihm verbunden sein«, geht es mir durch den Kopf. Ich bin überwältigt und eine Träne rinnt mir still die Wange hinunter. »Nicht weinen«, weist mich die strenge Chefin sofort zurecht. Schnell wische ich die Tränen weg. Die Kinder sind fertig mit Essen und stehen auf. Die Heimleiterin tritt vor und sagt etwas zu den Kleinen. »Plötzlich ist es mit der Stille vorbei«, die Kinder beginnen durcheinander zu rufen und zu winken. Überrascht blicken wir auf die eben noch so beschauliche Kindergartengruppe. »Was rufen sie?« »Mama, Papa, nehmt mich«, übersetzt uns Sveta. »Wie bitte?« »Wir dachten, die Kleinen wissen nicht, wozu wir da sind.« Einzelne Kinder laufen auf uns zu, hängen sich an uns und immerzu betteln sie: »Mama, Papa, nimm mich, hier! Mich! Nehmt mich!« Es zerreißt uns das Herz. Kinderaugen sehen, flehen zu uns auf. Hilflos streicheln wir über die Köpfe und lächeln jedes an, das an uns zupft, sich an uns klammert oder an uns hochklettern will. »Könnten wir sie doch alle nehmen!« Das älteste Mädchen der Gruppe weint bitterlich, als die Erzieherin ihr erklärt, dass wir nicht für sie gekommen sind. Mein Mann ist so bewegt, dass er die Ärztin später fragt, ob wir sie nicht auch noch adoptieren könnten. Doch sie ist nicht zur Adoption freigegeben. Es geht nicht. Und was macht der Kleine, wegen dem wir hier sind? Er steht in der hintersten Ecke des Raumes und brüllt. Alles Zureden einer Erzieherin nützt nichts. Er ist nicht zu bewegen, mit uns zu kommen. Also Planänderung. Die Gruppe wird gleich in den Garten gehen. »Warten Sie im Garten«, weist uns die Heimleiterin an. »Vielleicht können Sie dort Kontakt zu ihm knüpfen.« Wir wandern wieder zurück über Treppen und Gänge und stellen uns vor dem Haus auf. Ich lächle meinem Mann zu, greife tief in meinen Rucksack und taste. »Nimm Seifenblasen mit.« Dieser Gedanke war mir vor der Abreise immer wieder durch den Kopf gegangen. Ich hatte Seifenblasen eingepackt im Verdacht, diese seltsame Idee könnte ein Hinweis Gottes sein. Die Gruppe marschiert kurz darauf mit Sonnenmützen in den Garten. Die Kinder gehen zum Spielplatz mit den Schaukeln. Ich packe meine Seifenblasen aus. Im Nu bin ich von neugierigen kleinen Augen umringt. Ich blase in die rote Plastikschlinge. Es ist die Attraktion. Von Kindern und Seifenblasen umringt, schiebe ich mich unauffällig auf den Baumstamm zu, der als Bank dient. Jenja sitzt darauf dicht neben einer Erzieherin. Längst folgen seine Blicke den Seifenblasen. Irgendwann steht er auf und ich halte ihm den roten Plastikstiel mit der Seifenflüssigkeit hin. Er lächelt mir scheu zu und spitzt seine Lippen. Und siehe da, zwischen ihm und mir steigen die ersten zarten Seifenblasen in den Himmel. Mit ihnen zerplatzt alle Scheu binnen weniger Minuten. Hans-Peter und ich hatten uns darauf eingestellt, den Jungen mehrere Tage mühsam für uns erwärmen zu müssen. Doch plötzlich ist Genia wie ausgewechselt. Er ist stolz, dass wir wegen ihm gekommen sind und verteidigt uns eifersüchtig gegen die Annäherungsversuche der anderen. »Das ist meine Mama«, lässt er die anderen Kinder wissen und schiebt sie weg. »Wir staunen nicht schlecht.« Mit großem Eifer untersucht er meine Kamera. Ich freue mich über seine wachen Augen und sein Interesse. Gegen Ende der Besuchszeit zeigt er uns, was er am liebsten tut: Schaukeln. Seine Gruppe marschiert bereits wieder ins Haus hinein. Wir dürfen noch einen Moment mit ihm länger draußen bleiben. Hans-Peter schubst ihn an. Aber eigentlich kann er es sehr gut allein. Wie vieles. Er hat gelernt, selbst für sich zu sorgen. Eine Eigenschaft, die er in sein Leben mit uns mitnehmen wird. An manchen Stellen erscheint er uns wie ein kleiner Erwachsener. Mit ernsten Augen blickt er uns aus seiner Schaukel an. Er sagt nichts, er schaukelt und beobachtet uns genau. Was er wohl denkt? Dann geht er zurück in die Gruppe Nummer 3. Selbstbewusst stapft er uns voran. Er braucht keine Hand, die ihn führt. Er hatte sie nie. Wie war es wohl, als unser Kleiner hier abgegeben wurde? »Ich hätte nie gedacht, dass sie ihn nicht mehr abholt«, erzählt uns die Ärztin. »Die junge Frau hatte eine gute Beziehung zu ihrem Kind. Eigentlich wollte sie ihn nur ein halbes Jahr hier lassen. Aber ihr sind wohl die Probleme über den Kopf gewachsen. Sie kam nie mehr.« Als man ihr mehrmals androhte, ihr das Sorgerecht zu entziehen, reagierte sie nicht. Daraufhin wurde das Kind zur Adoption freigegeben. In den nächsten Tagen besuchen wir Jenja täglich im Kinderheim. Wir spielen abseits mit ihm von der Gruppe. Er bestaunt die wenigen Spielsachen, die wir ihm mitgebracht haben. Einmal dürfen wir mit ihm außerhalb der Mauern spazieren gehen, hinter der Gruppe her. Wir bleiben ein Stück zurück. Für ein paar Minuten spielen wir im Park. Vater, Mutter, Kind. Ein herrlich normales Gefühl. Und? Nach ein paar Tagen kommen die Betreuerinnen immer wieder mit erwartungsvollen Gesichtern auf uns zu. Gefällt er Ihnen? Ihre Fragen sind vorsichtig. Wollen Sie ihn? Nehmen Sie ihn doch, er ist so liebevoll. Später erfahren wir, dass er bereits mehreren Familien aus Weißrussland vorgestellt worden war, die sich jedoch zu keiner Adoption entschließen konnten. Doch uns muss niemand überreden, den süßen Fratz zu nehmen. Sehr gerne. Wir nicken eifrig und stellen den Antrag auf Adoption. Die Erzieherinnen freuen sich sichtlich für Zhenya und sind erleichtert. Er scheint ein Liebling von ihnen zu sein. Jetzt müssen wir nur noch einen Termin für die Adoption vor Gericht abwarten. Schade, dass wir ihn nicht gleich mitnehmen dürfen. Wir sind uns sicher, dieses Kind ist von Gott zu uns geführt.
Gertraud Schöpflin las aus ihrem Buch Eine Badewanne voll Glück. Übrigens, das weißrussische Adoptionsverfahren dauerte noch länger. Erst Monate später durfte das deutsche Ehepaar den kleinen Zhenya mit nach Hause nehmen. Damit war die Familie Schöpflin aber noch nicht komplett. Die schwäbische Autorin bekam überraschenderweise doch noch eigene Kinder. Heute haben sie 4 Jungs im Alter von 12 bis 21 Jahren. Der Älteste ist bereits verheiratet. Alle Kinder haben zugestimmt, dass ihre Mutter die Familiengeschichte aufschreibt und auch von den schwierigen Zeiten erzählt. Ungeschminkt berichtet Gertraud Schöpflin von ihren Herausforderungen und offenen Fragen. Ihr Buch ist im Brunnen Verlag erschienen, hat rund 170 Seiten und kostet 15 Euro. Es ist in unserem Onlineshop erhältlich. Alle Infos zur Sendung, auch ein Gespräch mit der Autorin, finden Sie auf erf.de/lesezeichen. Zum Buchtitel Eine Badewanne voll Glück gibt's eine nette Geschichte. Die erzählt Ihnen die Autorin morgen im Lesezeichen. Gerne begrüße ich Sie dann wieder. Tschüss, sagt Simone Nickel.